Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft.
Herzlich willkommen zur neuen Folge vom BA Texter, unserem Podcast. Ich bin Uli Britting und ich freue mich diesmal besonders, jemanden aus dem Steuerbereich begrüßen zu dürfen. Aber jemanden, der beim Netzwerk Steuergerechtigkeit arbeitet und versucht, das Steuersystem zu verändern. Herzlich willkommen, Julia Giermann.
Ja, hallo, ich freue mich über die Einladung.
Erzähl doch mal, wer du bist.
Genau, mein Name wurde schon gesagt. Ich arbeite als Referentin für Steuerrecht und Steuerpolitik beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Ja, das ist sehr viel Steuer jetzt. Und das Netzwerk Steuergerechtigkeit, wir sind ein kleiner Verein, der im Prinzip, ganz einfach gesagt, Lobbyarbeit für ein gerechtes Steuersystem macht. Also wir versuchen, sowohl Menschen als auch die breite Öffentlichkeit, als auch die Politik davon zu überzeugen, wo Gerechtigkeitslücken im Steuersystem sind, die vielleicht der Allgemeinheit schaden. Also wir gucken das Steuersystem an, nicht für eine ganz kleine Gruppe, sondern für die Allgemeinheit und vielleicht auch sogar für Menschen, die noch nicht geboren wurden. Also im Sinne, was ist ein ökologisch nachhaltiges Steuersystem? Und da bringen wir dann unsere Expertise. Also wir bewerten Gesetze, wir bewerten Entwicklungen im Steuersystem und wir machen Aufklärungsarbeit, weil die meisten Menschen sich ja dann doch nicht für Steuern interessieren und da auch nicht so viel, sage ich mal, Grundwissen in der Breite der Bevölkerung ist, versuchen wir da so ein bisschen Bildungsarbeit zu machen, mit Journalisten zu sprechen und machen aber auch ganz viel Studien und Analysen. Also wir machen auch tatsächlich, wir forschen auch.
Und wie viele seid ihr im Netzwerk? Seid ihr ein großes Netzwerk, kleineres Netzwerk? Wie würdest du das beschreiben?
Genau, also der Verein, also wir arbeiten dort, da arbeiten tatsächlich nur drei Hauptamtliche, wir haben nur drei Stellen. Aber das Netzwerk setzt sich nicht nur aus uns zusammen, sondern aus vielen Aktiven, die in der Zivilgesellschaft aktiv sind. Organisationen sind bei uns auch Mitglied, wie Transparency International, Brot für die Welt, Oxfam, die Organisation Miserior, die Kirchen sind sozusagen bei uns Mitglied und wir bieten aber wir sind quasi ein Austauschort auch für deren Steuerthemen, also wo wir das diskutieren. Und genau, die Zivilgesellschaft kann sich einbringen und natürlich Wissenschaftler, auch Steuerberater. Und die vernetzen wir dann und genau, holen uns da ganz viel Expertise auch noch von außen. Und aber tatsächlich die inhaltliche Arbeit machen da nur. Wir sind im Prinzip ein kleiner Fisch, wenn wir uns jetzt mit, weil ich gesagt habe, wir lobbyieren. Aber ich glaube, unser Jahresbudget sozusagen, mit dem wir lobbyieren, das ist, glaube ich, so, zwischen 250 und 300.000 Euro pro Jahr. Also mehr ist da sozusagen nicht. Aber ein großes Netzwerk, wenn wir jetzt über Menschen sprechen und Aktive.
Ja, vom finanziellen Volumen her läuft das ja in anderen Lobbyumfeldern eher als Taschengeld, glaube ich.
Genau.
Wie lange gibt es euch denn schon?
Uns gibt es tatsächlich, das Netzwerk an sich, glaube ich, wurde schon vor über 10 Jahren gegründet, aber da war das wirklich eine leere Hülle fast, wo sich nur diese Organisationen in diesem Verein ausgetauscht haben und vor so 5, 6 Jahren wurde das dann eher mit Leben gefüllt und ich bin jetzt selbst seit 3 Jahren beim Netzwerk und jetzt sind wir eher am Wachsen und ein bisschen größer, als es eben zur Gründung war, genau.
ist ja auch in der letzten Zeit durch die ganzen politischen Diskussionen ein bisschen hochgekochtes Thema und da kommt mehr Druck drauf, auch im Nachgang zu Cum-Ex und anderen Diskussionen. Was bedeutet denn für dich Steuergerechtigkeit, wenn du es Otto-Normalverbraucher erklären würdest?
Also so eine ganz große These würde ich sagen, natürlich ein Steuersystem, was der Allgemeinheit nützt. Und dann, wenn man fragt, was ist denn gerecht, dann muss man erstmal kurz überlegen, ja, was ist denn die Aufgabe von Steuern? Da würde ich so sagen, drei Hauptaufgaben, und zwar finanzieren wir mit den Steuereinnahmen, wir sind Steuerstaat, wir finanzieren Aufgaben damit und das muss der Staat möglichst so gut können, dass er eben grundlegende Bedarfe, Daseinsvorsorge für die Menschen bereitstellt, Infrastruktur, dass Menschen sozusagen die Grundbedürfnisse sichergestellt sind und aber auch Unternehmen gut wirtschaften können. Also müssen gewisser Rahmen zur Verfügung stehen. Und dann haben Steuern aber auch noch eine Lenkungsfunktion. Also wir können mit Steuern so Verhalten steuern, klimaschädliches Verhalten verteuern, Anreize setzen über das Steuersystem, das so investiert wird, wie wir es in der Zukunft brauchen, Konjunkturschwankungen ausgleichen. Also das können wir alles mit dem Steuersystem machen. Und die dritte Aufgabe ist, also der Kapitalismus, in dem wir leben, der produziert ja große Ungleichheiten. Und da ist das Steuersystem eine Aufgabe, die Ungleichheit ein Stück weit auszugleichen, weil das kann der Markt nicht und deswegen muss das Steuersystem sozusagen machen. Das ist eine zentrale Aufgabe. Und jetzt kann man sagen, ja, ist das Steuersystem gerecht? Und das würde ich daran messen, ob es denn diese drei Aufgaben gut erfüllt. Und da hätte ich auf jeden Fall ein paar Punkte, die ich anmerken würde sozusagen. Oder für die, wo ich sagen würde, da müssen wir wieder ein bisschen stärker nachjustieren am Steuersystem.
Ja, zu den Punkten möchte ich gleich kommen, aber wie bist du denn bei dem Netzwerk gelandet? Das ist ja für Menschen aus dem Steuerbereich ein eher ungewöhnlicher Weg.
Genau, ich war vorher ich habe angefangen nach dem Studium, ich habe Steuerrecht, Wirtschaftsrecht studiert und dann habe ich erstmal bei der KPMG, bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im International Tax angefangen. Dann war ich beim Bund der Steuerzahler, also habe mich so der Lobbyarbeit auch schon früh dann gewidmet und dann habe ich aber irgendwann mir gedacht, da ist eigentlich gar nicht so viel zu tun auf der Seite, da gibt's sehr viel Menschen, die auch ihre Arbeit teilweise sehr gut machen, also gerade in den Beratungsgesellschaften, das ist ja notwendige Arbeit, also wir brauchen Steuerberater, aber da hat mir dann ein bisschen der Blick aufs große Ganze gefehlt. Ja, und dann gab es natürlich auch den ein oder anderen Skandal bei den großen Beratungsgesellschaften, die ihr Mandat zur Steuergestaltung ein bisschen überstreckt haben. Damit bin ich natürlich auch nicht einverstanden. Und ich habe eben das Gefühl, dass da sehr viel Geld in die Beratung, sehr viel kluge Köpfe reingehen, aber da eben nicht quasi der Blick über den Tellerrand, also das große Ganze, genug da ist. Also dass natürlich jeder gesparte Euro oder der eingesparte Euro ja teilweise seine Berechtigung hat, aber irgendwie an anderer Stelle vielleicht fehlen könnte. Diese zweite Perspektive hat mir dann immer gefehlt. Und natürlich habe ich mich auch in dem Zuge so ein bisschen mit Ungleichheit schon angefangen zu beschäftigen und habe dann gemerkt, dass wir bei der Verteilungsfrage in Deutschland eigentlich ganz schlecht aufgestellt sind im internationalen Vergleich. Obwohl auch in vielen anderen Ländern die Ungleichheiten zugenommen haben, ist da Deutschland eben nochmal besonders schlecht aufgestellt. Und das hat mich dann so ein bisschen beschäftigt. Und da dachte ich, naja, vielleicht kann man da ja sich irgendwie engagieren und was machen. Und ist aber gar nicht so leicht, weil diese Seite natürlich auch gar nicht so finanziert ist. Da gibt es keine großen finanziellen Interessen. Also es gibt viele Unternehmen, die, sagen wir mal, unter dem Label Greenwashing dafür sorgen, dass das Image grün ist. Aber es gibt eben ganz wenig Unternehmen, die sich für Steuergerechtigkeit einsetzen zum Beispiel. Und jetzt da in die Richtung spenden oder dann gibt es Vermögende ein paar, die sich dafür einsetzen. Aber grundsätzlich ist das jetzt gar nicht so einfach. Da erstmal sind nicht so gute Strukturen auf der Seite, würde ich sagen. Und dann hat es aber das Netzwerk eben gegeben und da bin ich dort gelandet, genau.
Ja, wenn man die Diskussion verfolgt, gibt es ja auch immer ein Thema über die, wie auch immer man es nennen will, großen Vermögen, Übervermögen oder ähnliches, wo ja am meisten gespart werden kann. Und da ist natürlich auch viel mehr Geld da, um Lobbyarbeit zu betreiben und eine viel höhere Durchdringung durch die ganzen klassischen Wirtschaftsnetzwerke. Aber vielen Dank für den Einblick, wie du da hingekommen bist. Wir hatten schon drüber gesprochen, was Steuergerechtigkeit ist. Und
ich hatte ja von diesen drei Funktionen von den Steuern gesprochen. Und da würde ich erstmal sagen, dass mich gar nicht am meisten die Finanzierungsfrage beschäftigt. Also nehmen wir insgesamt genug Steuern ein, um unseren Aufgaben, die wir zusammen organisieren wollen, gerecht zu werden. Ich würde sagen, es gibt gerade viel Hinweise darauf, dass wir langfristig keine Steuern senken können, dass wir eher mehr Geld brauchen, weil die Aufgaben einfach so groß sind. Also wir haben so ein bisschen Deutschland kaputt gespart. Das lesen wir ja viel. Und das stimmt ja auch. Und wir haben große Transformationsaufgaben, wenn wir Klimaneutralität betrachten. Und ja, ich sage mal so, das Wirtschaftsmodell, das alte, das hält auch nicht mehr ganz so mit dem billigen Gas und den günstigen Autos, die wir nach China verkaufen. Und da gibt es also einige große Aufgaben. Aber ich würde sagen, dass das, was wir einnehmen, dass wir das besser an anderen Stellen einnehmen. Also dass wir das die Verteilung, die Steuerquellen besser, dass wir da nacharbeiten müssen. Also dass es eine Gruppe gibt, die eigentlich mehr zahlen könnte und auch so vor allem die Mitte, die arbeitet, die schon relativ hoch mit Steuern und Abgaben belastet sind, auf keinen Fall weiter, also auf keinen Fall viel mehr zahlen kann, wenn wir vor allem auch an die Wirtschaft denken, Fachkräftemangel, da sind ja die Lohnkosten ein Thema. Also wenn wir da nicht weiter draufpacken wollen bei der arbeitenden Mitte, dann müssen wir andere Stellschrauben finden. Und ich glaube, da sind in den letzten 30 Jahren große Gerechtigkeitslücken entstanden. Also wir haben große Vermögen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, große Konzerne und große Vermögen entlastet. Da, die zahlen teilweise bei der absoluten Spitze, bei den sogenannten Superreichen, die zahlen heute ungefähr halb so viel wie vor 30 Jahren. Und da kann man wieder ein bisschen umdenken, würde ich sagen. Und da haben wir, also es ist auch in vielen anderen Ländern so passiert. Und wir haben auch große Erbschaften beispielsweise, die im Prinzip keinen nennenswerten Beitrag zur Staatsfinanzierung leisten. Also wir haben zwar eine Erbschaftssteuer, aber die dümpelt so mit wenig Einnahmen vor sich hin und die fällt vor allem, da gibt es große Ausnahmen für die besonders Reichen, die müssen die Erbschaftssteuer im Prinzip nicht zahlen, superreiche Erben. Und wenn wir da so ein bisschen rangehen, würde ich sagen, da sind die Hauptbaustellen, also bei den großen Vermögen. Und gut würde ich sagen, dass die Grundzüge von unserem Steuersystem, das ist an einigen Stellen zu kompliziert und ein bisschen zu kleinteilig und da muss mal ordentlich durchsortiert werden, ob da noch was weg kann, sage ich jetzt mal. Aber unser Grundsystem, unser progressives Steuersystem funktioniert vor allem bei den Arbeitseinkommen recht gut. Also es ist nicht alles schlecht, was wir haben, sondern wir müssen nur an vielen Stellschrauben nochmal ran.
Ja, ich finde, vielen Dank. Ich finde ja auch die Diskussion sehr spannend, die gerade geführt wird über wir müssen mehr arbeiten, Arbeit muss sich wieder lohnen. Und wenn ich mir das ansehe, dann bin ich mit einem als Einzelverdiener verdienst so um 75.000 Euro, fange ich an, zu den Top 10% zu gehören. Mhm. Das heißt, ich will eigentlich ja viele Leute motivieren, dass sich Leistung wieder lohnt. Also müsste ich eigentlich in den Arbeitseinkommen unter 100.000 Euro eine Entlastung schaffen, dass die Menschen motivierter sind zu arbeiten. Sowohl am unteren Ende als auch in der Mitte. Und ob das denn 100 oder 200.000 Euro sind, ist aus meiner Sicht fast egal, weil ich damit dann 95 oder mehr Prozent der Menschen erreiche. Und wenn ich da entlaste, dann schaffe ich eigentlich das, was von der Politik diskutiert und gewünscht wird, nämlich Leistung muss sich lohnen. Warum passiert das nicht, sondern warum wird immer nur über die extrem sozial Bedürftigen und die Superreichen diskutiert?
Na, ich glaube, wir sind einfach in den letzten 30 Jahren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, eben dem großen sozusagen Narrativ gefolgt. Wir geben es den großen Unternehmen, wir geben es den Konzernen, den Vermögenden und dann findet das seinen Weg über gute Arbeitsplätze, über Wohlstand, der trickelt sozusagen runter zu allen. Und das hat sich aber eigentlich nicht bewahrheitet. Also weder haben die großen Vermögen jetzt die zukunftsfähigen Arbeitsplätze geschaffen in einer Wirtschaft, die nachhaltig ist, die wir auch die nächsten Jahre haben können, die den Planeten also nicht kaputt machen. Ich glaube, das haben sie nicht geschafft. Die Ungleichheit ist sehr viel größer geworden in den letzten 30 Jahren in Deutschland. Also die untere Hälfte, bei der ist nicht nur nichts angekommen, die sind sogar ärmer geworden, wenn man die im Gesamtvermögen sieht. Also diese Geschichte hat nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mindestens mal Bilanz ziehen, was das alles gebracht hat. Die Steuerreform, Unternehmenssteuersenkungen, Vermögenssteuer abgeschafft, Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer und müssen dann sozusagen wieder ein bisschen gegensteuern.
Und was macht ihr jetzt, damit es gelingt? Weil momentan ist ja erstaunlich, wir haben gerade darüber gesprochen, dass 90% der Menschen von der Masse der Entlastung nicht betroffen sind, sondern eher in dem besonders hochbelasteten Bereich sind. Da müsste es doch einfach sein, eine Mehrheit auf der Straße und bei einer Wahl zu kriegen mit diesen Themen.
Genau, also es gibt so ein bisschen Unterschiede bei der einen oder anderen Steuerart. Aber im Prinzip haben wir als Netzwerk es zum Beispiel jetzt geschafft, dass sich die große zivilgesellschaftliche Organisationen von den Gewerkschaften, von den Umweltverbänden, von den Sozialverbänden im letzten Jahr zusammengefunden haben vor der Wahl und im Prinzip an die Politik appelliert haben, wir brauchen wieder eine Vermögensteuer, nicht die alte Vermögensteuer aus den 90ern, sondern eine, die vor allem die ganz großen Vermögen ein bisschen stärker zur Finanzierung heranzieht. Und da kann man jetzt sagen, wenn wir den Koalitionsvertrag angucken, dass wir nicht gehört wurden. Das ist richtig. Und dann muss man, also es gibt eine große, nicht nur bei den Organisationen in der Zivilgesellschaft, sondern auch bei der Zivilgesellschaft große Zustimmungswerte für höhere Steuern auf große Vermögen. Also wenn wir jetzt Umfragen uns anschauen, dann sind das 80-90%, die sich beispielsweise eine Vermögenssteuer wünschen in Deutschland. Und wenn wir anschauen, was die Zustimmungswerte allein bei den CDU-Wählern sind, fast 70% der CDU-Wähler wünschen sich eine Vermögenssteuer. Aber wir müssen eben auch sagen, dass fast die Hälfte der Deutschen an die Wahlurne getreten ist und gesagt haben, wir wollen eine konservative Partei, die uns das aber nicht verspricht, also die uns nicht mehr Steuergerechtigkeit verspricht. Und das müssen wir eben auch sehen. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Zwiespalt. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Menschen, wenn sie wählen gehen, wissen, dass Steuerpolitik eben sehr wichtig ist und dass ich das vielleicht zu meiner zur Wahlentscheidung mache, wen ich wähle. Und jetzt passiert ja, dass Menschen wollen Steuergerechtigkeit, aber wählen trotzdem die AfD oder die CDU, die das nicht verspricht. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass ich zwar das Richtige will, aber es mir nicht so wichtig ist. Also mir ist die Steuerpolitik einfach nicht so wichtig. Und ich glaube, es liegt auch ganz viel jetzt daran, Menschen zu vermitteln, dass wie wichtig einfach das Thema ist. Und dass, wenn ich vielleicht eine gerechte Klimawende will, dass ich dann mich vielleicht mehr mit Finanzen beschäftige und nicht nur mit dem Ergebnis. Weil das sind so viel, also die Finanzen und Steuern stecken in so viel Themen drin und die sind einfach sehr wichtig. Und ich glaube, das ist so bei den Breiten, ist es einfach so ein Thema, ja, Steuern interessieren mich nicht. Und die sind auch jetzt nicht so kriegsentscheidend. Und ich glaube, da ist viel, da muss viel Energie reinfließen. Und da bemühen wir uns sehr drum. Also das Thema zu platzieren. Wir machen Bildungsarbeit, wir sprechen mit Menschen. Ich habe ein Buch geschrieben, wo ich versuche, normalen Menschen zu erklären, was schiefläuft. Also wir versuchen einfach auch so eine gewisse, das Thema zu setzen einfach. Und zu diskutieren. Wir haben gerade eine Bürgerdebatte ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem auch Bunter Steuerzahler, also einem konservativeren NGO, und debattieren dort mit Menschen vor Ort, was ein gerechtes Steuersystem bedeutet. Die wurden zufällig ausgewählt von unabhängigen Instituten und geben dann an die Politik Empfehlungen. Und das Projekt läuft jetzt noch einen ganzen Monat. Also die Menschen tagen wirklich vor Ort in Erfurt, begleitet von allen unabhängigen Forschungsinstituten, die spielen die dort mit Input und dann sitzen die Menschen zusammen und überlegen sich, ja, wie wollen wir eigentlich gestalten? Und das ist auch ein ganz wichtiges Projekt für uns in dem Bereich.
Ja, finde ich total spannend, wenn man das beobachtet, vor allem wenn es ein repräsentativer Durchschnitt ist oder ein halbwegs repräsentativer
Durchschnitt. Genau, also das ist ein unabhängiges Institut. Das ist auch das Institut, was den Bürgerrat Ernährung bei der Bundesregierung gemacht hat. Und da werden wirklich überall in Deutschland Menschen angeschrieben. Und dann wird geguckt, Alter, Geschlecht, Herkunft, dass das eben der Bevölkerung entspricht. Es würden die Wahlpräferenzen, also Parteipräferenzen abgefragt, sodass man da eben die absolute Durchschnittsgesellschaft dann möglichst am Tisch sitzen hat. Und ja, wir hatten jetzt schon die ersten 4 Tage hinter uns gebracht und ich durfte dabei sein als Beobachterin, als Mitorganisatorin durften wir keine Experten sein oder die Menschen nicht beeinflussen, aber das Ganze beobachten. Das war natürlich super spannend zu sehen, wie einfach 40 Menschen 3 oder 4 Tage bei schönstem Wetter drin in geschlossenen Räumen sitzen und über das Steuersystem debattieren und vorher teilweise noch nie was davon gehört haben, nicht kommen wollten, weil sie Frauen, die gemeint haben, da muss der Mann kommen, sie können dazu eh nichts sagen, sie haben davon keine Ahnung, und dann aber 4 Tage rund um die Uhr da saßen und überlegt haben, was was wir machen können, damit der Laden besser läuft sozusagen. Und das hat, hat richtig Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich, spannendes Experiment, auch um herauszufinden und zu beobachten, wie sich so Meinungen bilden, wie sich die verändern und was man dabei tun kann, damit die Menschen auch gehört werden. Das ist ja allgemein Phänomen. Du sprachst da gerade von den hohen Zustimmungswerten für Vermögensteuer im Bereich der CDU-Wähler. Man hat ja so Ähnliches beim Tempolimit, dass es ganz breite Bevölkerungsschichten zustimmen, es aber einfach nicht gemacht wird.
Genau, so ein bisschen ist es bei der Steuer auch. Also eigentlich ja als Tempolimit, so habe ich es noch nie gesehen. Da sind sich alle relativ einig. Da gibt es aber dann eben ein paar, also ist ja quasi an der Partei-DNA gescheitert, der FDP, die das zwar sieht, dass die meisten Menschen das wollen, aber mit ihnen gibt es das halt nicht einfach. Und weil sie jetzt an der Stelle sind, dass sie das entscheiden, dann machen wir das nicht. Und so ein bisschen ist es vielleicht auch mit der Vermögenssteuer. Wenn die meisten meiner Wähler das eigentlich wollen, aber ich bin sozusagen die CDU, mit mir darf es das nicht geben, dann ist das vielleicht so, kann man das ein bisschen vergleichen.
Ja, das ist, ist eigentlich paradox. Aber das haben wir gerade ja an vielen Stellen, viele paradoxe Phänomene in der Umgebung. Was können denn Unternehmen dazu tun und beitragen? Das ist ja, da gibt es ja widerstreitende Interessen. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, gehöre ich ja oft eher zu den Wohlhabenderen, zumindest wenn es ein größeres Unternehmen ist. Gibt es da Leute, die sich bei euch engagieren? Warum machen die das, obwohl sie eigentlich es für sie denn teurer wird?
Also ich glaube, es gibt, also wir haben erstmal Unternehmer auch im Unterstützerkreis und die sich dafür besonders interessieren. Es sind vielleicht auch Unternehmer, die jetzt nicht nur Betriebswirte sind, sondern auch ein bisschen so volkswirtschaftlichen Hintergrund haben und das große Ganze sehen. Und die sehen, die können einfach nicht wirtschaften, gerade wenn der Staat nicht genug Mittel hat, um zu investieren. Und wenn der Staat vielleicht irgendwann auch mit Blick auf Amerika gar nicht mehr so dass die Oberhand hat, sondern ein paar einzelne Milliardäre, zu denen sie weder gehören wollen, noch die sie sind, sozusagen. Also da gibt es schon Unternehmer. Und dann natürlich ist es gibt es auch ein Interesse, dass, wenn wir jetzt nur Steuervermeidung oder Steuerbetrug, habe ich natürlich als Unternehmer auch ein Interesse, dass, wenn ich meine ehrlichen Steuern zahle, dass es das die Konkurrenz auch macht. Sonst haben sie ja einen Wettbewerbsvorteil. Also ne, gibt es natürlich auch ganz ökonomische Gründe. Aber es gibt schon auch viele Unternehmer, die sagen, die zum Beispiel sagen, ich habe mir das mit meinem versteuerten Einkommen erarbeitet, meine Kinder sollen das bekommen, aber nicht umsonst. Also die können dafür Erbschaftssteuer beispielsweise zahlen und ich halte das sogar für sehr, sehr sinnvoll, dass sie das tun. Weil ich habe 100% von dem Unternehmen bezahlt und die können jetzt auch 30% davon bezahlen, wenn sie es geschenkt bekommen. Und das sind zum Beispiel tatsächlich Überlegungen, wo wir auch Unternehmer haben, die an uns rantreten und die sagen, der Laden läuft nur eigentlich, wenn wir eine ordentliche Erbschaftssteuer haben, die dafür ein bisschen sorgt, dass wir innovativ bleiben, dass wir nicht eine Erbengesellschaft werden, die nur noch Besitzstand wahrt und alte Industrien. Also da gibt es auch viele Interessen von Unternehmern bei uns. Und deswegen, es ist einfach nicht die Mehrheit. Und man muss ja auch sagen, die Mehrheit weder der Menschen interessiert sich jetzt für den Staatshaushalt. Und genauso ist es natürlich bei Unternehmern, die Betriebswirte sind und keine Volkswirte. Und deswegen, aber wenn sich dann Menschen so dafür interessieren und wenn man mit denen spricht, dann können die schon, oft erlebe ich das, dass sie vorher so ein bisschen skeptisch sind, aber dann sagen, naja, eigentlich ja, wenn wir uns das jetzt so für langfristig überlegen, macht das schon Sinn, sich da ein bisschen zu kümmern, dass das gerecht zugeht.
Und Was müsste politisch passieren, damit sich wirklich was ändert? Nun kann ich ja da drauf gucken und die Wissenschaft sich in vielen Bereichen einig, was man machen müsste, nämlich die auseinanderklaffende Schere lösen für den sozialen Frieden. Natürlich Leistung belohnen. Was müsste politisch passieren, damit sich was ändert?
Also ich glaube tatsächlich, dass es letztendlich politischen Druck braucht von der Mehrheit der Menschen, die das erwarten muss. Und der ist, glaube ich, noch nicht im ausreichenden Maße da, aber der wächst. Man sieht ja auch, die Menschen hadern zunehmend mit der Ungleichheit. Also das nimmt ja zu, das Unbehagen mit der Ungleichheit, ganz unabhängig davon, wie sich jetzt in den letzten wenigen Jahren die Ungleichheit entwickelt hat, ist es ja wichtig, wie sich Menschen damit fühlen, und die fühlen sich zunehmend schlechter damit. Und ich glaube, damit wächst auch der politische Druck, dann letztlich was zu machen. Und das ist natürlich jetzt nicht das, was ich mir wünsche, dass es so schlecht wird, dass daher dann der Druck kommt, sondern im besten Fall werden sich natürlich auch Konservative Parteien der Gefahr bewusst von hoher Ungleichheit. Also die großen Wirtschaftsorganisationen wie die OECD, der Internationale Währungsfonds, die waren jetzt nicht aus rein solidarischen Gründen vor hoher Ungleichheit, sondern es hat einfach ganz dolle ökonomische Folgen auch. Wenn die Mitte immer ärmer wird, kann die nicht mehr einkaufen. Deutschland kann zukünftig nicht mehr so viel exportieren, ist also noch stärker auf den Binnenmarkt angewiesen. Die Mitte muss also einkaufen, damit der Laden läuft. Und dann muss ich dafür sorgen, dass sie auch das Geld hat. Und das hat ganz banale ökonomische Gründe. Die Reichen sparen, die Mitte konsumiert. Also das und die Vermögenskonzentration, also so eine Art Monopolbildung, Wettbewerbsverzerrung, das ist auch alles nicht gut. Und deswegen waren eben auch große Wirtschaftsorganisationen vor hoher Ungleichheit. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, der Hauptgrund ist natürlich immer noch, dass wir uns als Gesellschaft ein bisschen daran messen müssen, wie es unseren Ärmsten geht. Und ich glaube, das tut einfach einer Gesellschaft nicht gut, viel Armut und vor allen Dingen Unsicherheit. Und ich glaube, die hat ja in den unteren Bereichen sehr zugenommen. Das haben wir jetzt bei der Corona-Krise gesehen. Also wenn dann der erste kalte Winter kommt, ohne das billige Gas, dann müssen wir halt über sozusagen Almosen dafür sorgen, dass wir im Notfall alle absichern. Das schürt ja eine große Unsicherheit in der Bevölkerung, dass sie sich nicht selbst vielleicht versorgen können in wirtschaftlich schlechten Zeiten. Und ich glaube, da müssen wir vor allen Dingen, wenn wir gucken, dass die Demokratie schwächelt, dass die Leute nicht mehr so richtig zufrieden sind mit der Demokratie. Ja, die sind ja nicht mit dem Konzept der Demokratie unzufrieden. Die sind damit unzufrieden, was ihnen die Demokratie bringt. Und wenn das nicht eben genug ist, dann bin ich unzufrieden. Und da müssen wir halt eben schauen, die sind ja nicht damit zufrieden, dass sie eine freie Wahl haben in Deutschland oder Minderheiten geschützt werden, sondern Menschen sind einfach mit der aktuellen Situation, die sie in der Demokratie haben, unzufrieden. Und da müssen wir unbedingt dran.
Ja, und Unzufriedenheit ist immer ein schwieriges Pflaster für konstruktive Entscheidungen. Aber der Podcast ist ja eigentlich ein positiv optimistisch gestimmter. Gibt es denn auch gute Beispiele für positive Entwicklungen?
Also ich würde sagen, vielleicht im Steuersystem jetzt nicht unmittelbar in den letzten Jahren, wenn wir uns nicht an Kleinigkeiten festhalten wollen, an ganz kleinen Kleinigkeiten, sondern ich würde eher die positive Entwicklung sehen, dass Menschen achtsamer werden, dass gewisse Probleme, sei es der Klimawandel, sei es das, was in den USA passiert, dass das eben ganz stark mit Ungleichheit zu tun hat und stören sich daran, engagieren sich ein bisschen stärker, werden vielleicht auch noch nicht genug, aber schon mehr. Und es gibt Organisationen jetzt wie das Netzwerk Steuergerechtigkeit, wie Tax Me Now, eine Vermögendeninitiative, die sich für höhere Steuern einsetzt. Das sind alles Sachen, die es noch nicht in dem Maß gab, als ich beispielsweise vor 7, 8 Jahren ins Steuerrecht gegangen bin. Und deswegen bin ich schon mal darüber sehr froh, dass sich da die Zivilgesellschaft schon deutlich besser jetzt organisiert und dass uns vielleicht große Steuerdebatten dann hoffentlich bevorstehen, wenn wir zum Beispiel unsere Bürgerdebatte, unsere Ergebnisse vorstellen und das vielleicht dann ein bisschen breiter über das Thema diskutiert wird. Und da sehe ich schon so ein bisschen Bewegung.
Ich wollte ja eigentlich mit dir auch noch über die Rolle der Steuerberaterzunft in diesem Thema sprechen. Ich bin ja der Meinung, dass Steuerberater und Steuerberatung den Zweck hat, dafür zu sorgen, dass jeder einen fairen Anteil an Steuern bezahlt, der sich denn an der Gesetzgebung orientiert. Und da sind wir wieder bei deiner Gerechtigkeitsdefinition. Aber das springt hier jetzt so ein bisschen die verbleibende Zeit. Vielleicht müssen wir dafür dann nach einiger Zeit nochmal ein Follow-up machen, wenn wir auch die Ergebnisse eurer Bürgerbefragung kennen. Aber eins möchte ich noch fragen, bevor wir ganz zum Schluss kommen. Unsere Hörer und Hörerinnen, was können die tun, um sich zu informieren oder aktiv zu werden? Auch Steuerberaterinnen, die das gut finden und sich und engagieren und euch unterstützen wollen.
Auch ganz beispielsweise hat sich heute eine Steuerberaterin bei mir gemeldet, die auch im International Tax arbeitet und gefragt hat, wie sie uns unterstützen kann. Dass sie sagt, sie ist zwar in der Unternehmenssteuer, aber sie glaubt, dass die großen Aufgaben, die wir haben, vor allem in den Vermögenssteuern liegen und dass sie sich gerne da engagieren würde bei uns und ist bei uns in die AG eingetreten. Ich habe so eine kleine Arbeitsgruppe, wo wir auch mit Experten und Interessierten an Themen arbeiten und da hat sie uns jetzt unterstützt. Und allgemein würde ich aber sagen, dass man natürlich Organisationen wie das Netzwerk unterstützen kann, dass man aber auch einfach anfangen kann, starten kann, über das Thema stärker zu reden. Und es geht dabei los, über Geld zu reden, über Verteilung zu sprechen, sich auszutauschen. Und genau, ich glaube, darüber reden wir einfach als Gesellschaft auch zu wenig. Und ich glaube, das anzustoßen ist schon was. Ein bisschen über Steuern auch nachzudenken, ob wir das wirklich alle so blöd eigentlich finden oder ob wir vielleicht auch so eine Art, ein positives Framing, also Steuerstolz entwickeln, dass man was dazu beiträgt. Jetzt nicht, dass man mehr Steuern zahlen soll, als man muss, das meine ich nicht, aber vielleicht schon mal ein anderes Bild halt von den Steuern und sich zu sagen, ja, dass wir in so einer lebenswerten Demokratie ja vor allem leben, weil, also die Länder, wenn man sich das auf der Welt anguckt, die besonders lebenswert sind aus unserer Perspektive, dann sind das alles Länder mit hohen Steuerquoten, die sich also viel gemeinschaftlich leisten. Und sich das nochmal vor Augen zu führen, was wir eigentlich für ein Glück haben, so zu leben. Und das Steuersystem ist das Steuersystem einen großen Anteil daran hat.
Das war ein traumhaftes Schlusswort, liebe Julia. Unser Hashtag heißt ja auch Reden hilft. Das war ja der Anfang von deinem Schlusswort. Lasst uns drüber reden, lasst uns drüber diskutieren. Denn nur wenn wir miteinander reden, hilft uns das weiter und kommen wir zu guten Lösungen. Vielen Dank für deine Zeit. Und bis bald in vielleicht einer Folge. War mir eine Freude.
Danke. Tschüss.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute.